Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Was hat Fußball eigentlich mit Macht zu tun? Es ist doch eigentlich alles ganz easy. 90 Minuten, wenn nötig Verlängerung, zwei Mannschaften, ein Ball, fertig. Ja, aber was geht im Hintergrund ab? Fußball wird benutzt für Propaganda, für Krieg und Revolution. Das sagt auf jeden Fall Ronny Blaschke. Er ist Sportjournalist und hat ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel: Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wird Fußball denn tatsächlich als Kriegswaffe oder Propagandamittel eingesetzt?
Das wird schon sehr, sehr lange eigentlich so eingesetzt. Und diese Begriffe Fußball und Politik, die sind für mich eigentlich gar kein Gegensatz. Also eigentlich sind sie sogar ein und dasselbe. Einige Beispiele, also im Iran zum Beispiel. Vor mehr als 100 Jahren hat der Schah da schon versucht, über den Fußball westliche Werte zu implementieren in einer ziemlich konservativen Gesellschaft. Ägypten haben die Nationalisten über den Verein Al-Ahli gegen die britischen Besatzer sich gewehrt. Algerien ist ein Beispiel, wo Fußballer sogar wirklich gekämpft haben in den 50er Jahren gegen die Franzosen. Also diese Liste, die lässt sich eigentlich lange fortsetzen. Warum? Weil Fußball dieses ja eigentlich einfache Spiel, unpolitisch auf den ersten Blick, damit auch unverdächtig, aber weil es eben so beliebt ist, ja, weil es so viele Menschen erreicht, aus allen Milieus, und deswegen können es eben auch alle als Projektionsmittel nutzen und vor allem, was wichtiger ist vielleicht noch, als öffentlichkeitswirksame Plattform.
Ja, das verstehe ich, dass man da quasi gleichzeitig so viele Menschen erreicht, die man sonst vielleicht so schnell und auch aus so vielen verschiedenen Bubbles, sage ich jetzt mal, nicht erreichen würde. Du hast dich ja für deine Recherche auf ein paar Länder konzentriert, hast auch gerade schon ein paar genannt. Wie sieht denn es eigentlich aus bei uns in Deutschland? Das würde mich auch mal interessieren.
Wie gesagt, es gibt rund 200 Länder, man kann überall, wo Fußball gespielt wird, da wird er auch politisch genutzt, auch von demokratischen Politikern. Bei uns ist ja in Deutschland besonders berühmt dieser Kabinenbesuch von Angela Merkel. Es gibt aber einen Unterschied, ja, also wir können uns in Deutschland noch Jahre später darüber aufregen, wir können uns darüber lustig machen. Die Opposition, Menschenrechtler, vor allem Medien, zu denen wir auch gehören, das können wir differenziert analysieren, wir können es aber auch polemisch auseinandernehmen. Ja? Das geht in autokratisch und diktatorisch regierten Ländern eben nicht. Irak ist ein Beispiel. Ja? Da hat der Sohn von Saddam Hussein in den 90er Jahren sogar kritische Fußballer foltern lassen. Oh. Es gibt auf der anderen Seite aber auch 2007, nach dem Abgang von Saddam Hussein, da hat der Irak die Asienmeisterschaft gewonnen. Ja? Das wäre so, als würde bei uns in Europa vielleicht der Kosovo die Europameisterschaft gewinnen. Also nach Jahrzehnten von Krieg und Terror hat der irakische Fußball so alle Volksgruppen hinter sich versammelt. Also auch Leute, die sich sonst eher an die Gurgel gehen wollen. Also kann Fußball eben auch Hoffnung vermitteln. Und die kann sich dann auch übertragen auf Wirtschaft oder auch auf Kultur.
Das heißt, das sind jetzt schon einige wichtige Punkte, die du angesprochen hast, warum Fußball für Machthabende dann so interessant ist. Hast du da noch mehr Beispiele für?
Ja, vielleicht mal das Stadion, ja. Also das Stadion ist ja so als sozialer Freiraum vielen Leuten suspekt. Also was passiert da? Das sind große Männergruppen, das ist emotional, das ist auch aggressiv. Und dann gibt es ja diese ständigen Abgrenzungsrituale auch zu anderen Fans. Und dann ist da diese Anonymität in der Fankurve, die man eben ganz schwer auch kontrollieren kann. Und dann diese Ultras, auch so ein Begriff. Eine Subkultur, geheimnisvoll. Und die hat eben auch in vielen Ländern schon sehr früh auch bildungsferne Jugendliche auch in politische Milieus integriert. Und das ist ja eben auch was, ja. Die Ultras haben sich dann im Straßenkampf gegen die Polizei geschult. Also ganz praktisch, muss man sich das vorstellen. Barrikaden aufgebaut, Wasserwerfer können die abwehren. Und wenn wir das sehen, in vielen Ländern haben sie nicht nur Proteste gestärkt, sondern sogar entfacht. In der Türkei, Gezi-Proteste, Ägypten, arabischer Frühling oder erst im letzten Jahr in Algerien. Da haben Ultras da eben dazu beigetragen, dass der Langzeitherrscher Bouteflika gestürzt ist. Also der Fußball wird nicht nur genutzt von Machthabern, sondern er kann eben auch sehr produktiv und kreativ von Fans und damit auch von jugendlichen Subkulturen genutzt werden.
Und bei dem Beispiel, was du vorhin genannt hast, wo man regierungsferne Fans, sage ich es jetzt mal relativ neutral betrachtet, foltern lassen möchte, ist das quasi der Versuch, das zu unterdrücken?
Absolut. Also es gibt in Libyen unter Gaddafi, dessen Sohn war auch ein großer Fußballfan, der hat sogar mal ein Vereinsheim niederbrennen lassen, weil die Mitglieder, weil die Fußballer, weil die Fans zu kritisch waren. Im Irak gab es das, habe ich gesagt. In Afghanistan, da wurden im Stadion auch Oppositionelle oder von den Taliban sogar ja, verwestlichte Fans gefoltert und getötet. Aber auch in Ruanda beim Genozid, da haben die Hutu eben unliebsame Tutsi im Stadion zusammengetrieben, inhaftiert und auch getötet. Man kann das eigentlich durch viele Kulturkreise, durch viele Kontinente kann man das gehen. Und von solchen, wir beschweren uns ja in Deutschland immer über viele Sachen im Fußball, aber von solchen Sachen sind wir zum Glück weit entfernt.
Okay, wir zoomen jetzt mal rein in ein paar Länder und gucken uns das Thema nochmal ganz konkret an. Und zwar fangen wir an mit dem Beispiel Syrien. Wie wird der Fußball in Syrien als Machtwaffe oder als Propagandamittel eingesetzt?
Also der Präsident Bashar al-Assad, der hat ja den Bürgerkrieg praktisch gewonnen und eigentlich ist er nie wirklich als großer Fußballfan aufgefallen und trotzdem nutzt er den Fußball zur Propaganda. Warum? Weil er vor allem ja wieder eine Normalität vorspielen möchte, die ja eigentlich noch gar nicht da ist. Und die braucht er auf der Suche nach Investoren. Ja, der will sein Land wieder aufbauen, dafür braucht er Geld. Und dafür hat er sie eben auch mit Nationalspielern öffentlich gezeigt. Die Fußballliga, die fand auch während des Krieges fast immer statt, zumindest in den Städten, die als sicher galten und gelten. Und dann aber auch ganz praktisch hat er auch Stadien als Gefangenenlager genutzt. Es wurden aus Stadien Raketen abgefeuert. Also da war Fußball eben auch ganz praktisch einfach mal Teil der militärischen Infrastruktur.
Mhm. Welche Folgen hatten das eigentlich für die Spieler selber?
Ja, die sind in einem ziemlich gefährlichen Dilemma. Es gibt ja syrische Nationalspieler, viele von denen, die spielen im Ausland. Vielleicht können wir mal Firas Al-Khatib erwähnen. Der spielte lange in Kuwait und hat sich eigentlich schon sehr früh, 2012, also ein Jahr nach dem Krieg, zurückgezogen aus dem Nationalteam, weil er sich zur Opposition bekannte, also gegen Assad. Aber dieser Firas Al-Khatib, der kam dann 2017 zurück ins Nationalteam. Der Krieg war fast entschieden. Und da war er nicht mehr ganz so kritisch, ja. Und wir können eigentlich schon annehmen, dass Assads Leute ihn unter Druck gesetzt haben. Vielleicht sogar seine Familie unter Druck gesetzt haben. Und auch Menschenrechtler haben das wirklich ausführlich dokumentiert. Dutzende Spieler in Syrien, die wurden getötet, die wurden gefoltert, die sind verschwunden. Und viele von ihnen, die sind auch bis heute vermisst.
Was macht das mit den Fußballfans in Syrien? Ich meine, die werden das ja mitbekommen, oder?
Absolut, ja, die können sich natürlich nicht wie in der Türkei oder in anderen Ländern so exponieren. Die halten sich mit Protesten zurück. Sie wissen, sie werden streng überwacht. Die Ultras dürfen sich übrigens nicht mehr als Ultras bezeichnen, weil das Regime damit eben die Proteste unter anderem in der Türkei und in Ägypten verbindet. Und trotzdem ist das Ganze politisch. Ja, viele der Ultras aus der ersten Generation, die sind jetzt so Mitte, Ende 20, die sind auch geflohen nach Europa, viele in Deutschland. Viele sind Sunniten, ja, Sunniten ist die Bevölkerungsmehrheit in Syrien. Und in Syrien, in den Stadien heute, werden viele von denen noch heute als Verräter, als Feiglinge, als Schmarotzer bezeichnet. Und von wem? Von allem? Von den Alawiten. Das ist eine Minderheit, zu der eben auch die Familie Assad gehört. Und so ist das sehr kompliziert, aber immer noch durchweg politisch, aber immer nur, wenn es dem Regime passt.
Ein anderes Land, das den Fußball polarisiert, ist China. Das schreibst du auch in deinem Buch. Aber anders als in Syrien, wie geht China vor?
Ja, China eine ganz andere Situation. Kommunistische Partei in China, die hat dort alles unter Kontrolle. Natürlich Wirtschaft, Kultur und eben auch den Fußball. Jetzt nicht nur, wie wir oft denken, um unsere Gunst, um die Gunst der Europäer zu gewinnen, sondern es hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Also die großen Unternehmen in China, die hören ganz genau auf die Signale vom Präsidenten Xi Jinping. Sie fördern nicht mehr so viele europäische Clubs, sondern eher so die heimischen Clubs in China, weil sie sich dadurch eben auch das Wohlwollen, die Nähe, vielleicht Sondergenehmigungen des Politbüros erhoffen. Aber darüber hinaus finanzieren zum Beispiel auch die Chinesen neue Stadien in Afrika, in Gabun zum Beispiel, in Angola. Und das ist ein Teil dieser neuen Seidenstraße. Im Gegenzug dafür gibt es dann wertvolle Rohstoffe aus Afrika für China. Das können wir ja als neokolonial bezeichnen, aber man kann es eben auch als clevere Expansion bezeichnen.
Das heißt, in China, verstehe ich das richtig, geht es mehr um Macht und Geld?
Es geht um Geld, es geht um Expansion und es geht um Einfluss, um Handelsbeziehungen, um effiziente, konstruktive Handelsbeziehungen. Vielleicht können wir mal nach Manchester, das ist eh alles verwachsen und verwoben. Mhm. Das sieht man an Manchester in England, da eine der Vereine, Manchester City. Dort hält China über ein kompliziertes Konglomerat Anteile am Verein Manchester City und dessen Sponsor ist eine Fluglinie aus Abu Dhabi. Und diese Fluglinie hat in Chengdu in China ein Drehkreuz eröffnet und das soll ein Drehkreuz für Ostasien sein. Da sieht man also, wie wie sich arabische Staaten, wie sich China besser vernetzen und wie die Fußballmacht eben ganz langsam immer mehr Richtung Osten abwandert. Aber noch einmal, auch unsere Unternehmen, die westlichen Unternehmen, Adidas, Volkswagen, die wollen in China Geld verdienen. Auch die Bundesligisten Bayern München, Borussia Dortmund, die haben in China Büros. Also das ist alles miteinander verwachsen und es gibt da kein Schwarz und kein Weiß.
Also wenn ich dich richtig verstehe, versucht China einfach auch mehr Einfluss zu haben im internationalen Fußball. Was würde das denn für den Fußball ganz generell bedeuten?
Ich glaube, dass Deutschland, dass England, dass Spanien sich da noch mehr anpassen müssen. Das ist ja auch eine Gefahr, weil auf der einen Seite wollen sie da viel Geld mitnehmen, die Märkte erschließen, Fans generieren in den Social Media. Auf der anderen Seite halten sie zurück bei Menschenrechtsverletzungen. Mesut Özil hat sich ja gegen die Ausgrenzung der Uiguren ausgesprochen, wurde dafür sogar aus einem Computerspiel in China getilgt. Sein Verein, der FC Arsenal, hat ihn nicht unterstützt. Es kann sein, dass Menschenrechte, das politische Thema durch den Einfluss von China, das Thema Tibet, das Thema Taiwan, wir sehen ja jetzt schon an Kulturinstitutionen, an Fluglinien, die auf Druck von Peking solche Themen ausklammern. Und das wird sicherlich auch im Fußball weiter so sein, dass der Fußball mit Blick auf China weiter solche Themen links liegen lassen wird.
Das ist Ronny Blaschke, Sportjournalist, und er hat die Frage beantwortet: Was hat Fußball mit Macht zu tun? Wenn ihr euch dieser Frage auch noch mal ganz genau widmen wollt, Machtspieler heißt das Buch, was er gerade zu diesem Thema veröffentlicht hat. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.